Sie hören unsere erste deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Herzlich willkommen zu einer neuen deutschen Sendung von Radio Rumänien International. Aus Bukarest begrüßt Sie diesmal Florin Lungu. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Wir beginnen unser Programm wie immer mit dem Funkjournal.
Funkjournal.
Willkommen zu den Nachrichten. Der rumänische Präsident Nicu Ciordan hat zu erneuten Verhandlungen mit den Führern der ehemaligen Regierungskoalition, bestehend aus der Sozialdemokratischen Partei, der Nationalliberalen Partei, der Union Rettet Rumänien und des Ungarnverbandes, aufgerufen, um die politische Krise zu lösen. Das Treffen findet am Montag statt. Der Präsident erklärte, er sehe keine Lösung für die Bildung einer vollumfänglich handlungsfähigen Regierung. Er bekräftigte, dass er nicht für die Mehrheitsbildung verantwortlich sei, sondern diese Verantwortung bei den politischen Parteien liege. Diese Parteien müssen den Druck des rumänischen Volkes spüren, so dann abschließend. Er erinnerte daran, dass die beiden vorherigen Ernennungen von Eugen Tomac und Adrian Wächter nach Gesprächen mit politischen Führern erfolgt seien und stellte klar, dass er in beiden Fällen berechtigterweise erwartet habe, dass sie vom Parlament ohne die Unterstützung der populistischen Aur einer nationalistischen und extremistischen Partei bestätigt würden. Die Führer der ehemaligen Regierungskoalition haben ihre Positionen zur Regierungsbildung noch nicht geändert, während Vertreter der AUR behaupten, die aktuelle Krise werde durch eine neue Verhandlungsrunde künstlich verlängert und auf vorgezogenen Parlamentswahlen bestehen. Das Europäische Parlament fordert die sofortige Einsetzung aller noch nicht eingereichten Verhandlungsgruppen mit der Republik Moldau. Dies geht aus dem Jahresbericht zum Europäischen Weg in Chisinau hervor, der am Mittwoch im Plenum verabschiedet wurde. Der Bericht hebt die Fortschritte Moldaus bei der Reform des Justizsystems und der Korruptionsbekämpfung hervor, weist aber gleichzeitig auf die Notwendigkeit hin, den Einfluss von Oligarchen auf Politik, Wirtschaft und Medien zu reduzieren. Das Europäische Parlament fordert verstärkte Unterstützung zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit moldauischer Institutionen, der Cybersicherheit und zur Abwehr destabilisierender Versuche Russlands. Bezüglich Transnistrien, der überwiegend russischsprachigen Separatistenregion im Osten Moldaus, bekräftigt der Text, dass das langjährige Engagement des Europäischen Parlaments für die territoriale Integrität der Republik Moldau und die friedliche Beilegung des Konflikts. Die Abgeordneten fordern den vollständigen Abzug russischen Personals, russischer Ausrüstung und russischer Munition aus der Region. Die rumänische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,2% bereinigt bzw. 1,1% saisonbereinigt geschrumpft. Dies geht aus vorläufigen Daten des Nationalen Statistikinstituts hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Das geschätzte Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal 2026 beträgt 499,738 Milliarden Lei zu laufenden Preisen.
Bereich nicht beleuchtet. Das geschätzte Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal 2026 auf 405,907 Milliarden Lei zu laufenden Preisen, was einem realen Rückgang von 1,2% gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht. Das US-Militär hat den Abschluss seiner jüngsten Luftangriffe im Iran bekannt gegeben. Ziel der Angriffe waren 90 Ziele, darunter einige in der Nähe der Straße von Hormuz, in mehreren Regionen, darunter im Norden des Landes, wo eine Eisenbahnbrücke beschädigt wurde, kam es zu Stromausfällen. Als Vergeltungsmaßnahme kündigte Teheran Militärschläge gegen US-Interessen in Nachbarländern an. Laut BBC erklärte Washington in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Nachricht, Ziel sei es gewesen, Irans Fähigkeit, die Schifffahrtsfreiheit in der Straße von Hormuz zu bedrohen, weiter zu schwächen. Die Trauerfeierlichkeiten für den ehemaligen obersten Führer Ali Khamenei, der am Samstag, dem ersten Tag des von den USA und Israel gegen Iran begonnenen Krieges getötet wurde, endeten an diesem Donnerstag mit seiner Beisetzung. Die gemeinsame Erklärung der NATO-Staats- und Regierungschefs, die sich am Dienstag und Mittwoch in Ankara trafen, bekräftigt das Bekenntnis zur kollektiven Verteidigung gemäß Artikel 5 des Washingtoner Vertrags und bezeichnet Russland als langfristige Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit und Stabilität. Das Dokument betont zudem die Bedeutung von Verteidigungsinvestitionen. Die Verbündeten bekräftigten ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine in ihren Bemühungen, ihre Freiheit, Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen. Bis 2026 haben sie zugesagt, der Ukraine militärische Ausrüstung, Unterstützung und Ausbildung im Wert von 70 Milliarden Euro bereitzustellen. Präsident Nikuschordan, der am Treffen teilnahm, erklärte, die Erklärung des NATO-Gipfels in Ankara belege das Engagement der Verbündeten für ihre Verteidigungsausgaben zu sagen. Der Juni 2026 war der heißeste Juni, der jemals in Westeuropa gemessen wurde, wie das EU-Klima-Observatorium Copernicus am Donnerstag mitteilte. Der Kontinent ist demnach zunehmend häufiger und intensiver von extremer Hitze betroffen, berichtet die AFP. Diese Meldung erscheint, während Europa diese Woche von einer dritten Hitzewelle heimgesucht wird, nach der Rekordhitzewelle im Juni und einer ungewöhnlich frühen Frühlingshitzewelle im Mai. Die Durchschnittstemperatur in Westeuropa erreichte im Juni 20,74 Grad Celsius und lag damit mehr als 3 Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1991-2020, wie Copernicus in einem Monatsbericht mitteilte. Der bisherige Rekord für die Region, der im Juni 2025 aufgestellt worden war, wurde damit übertroffen. Soweit die Nachrichten.
Im Anschluss an die Nachrichten unser Hintergrundbericht. Die NATO-Staaten haben auf ihrem Gipfeltreffen in Ankara ihre Entschlossenheit zur gemeinsamen Verteidigung bekräftigt. Zugleich kündigten sie deutlich höhere Investitionen an, um die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses weiter zu stärken. Einzelheiten im Beitrag von Stefan Stoiker. Ich bin Alex Terescu. Der NATO-Gipfel, der Mitte der Woche in der Türkei stattfand, gilt insgesamt als Erfolg. Er hat den Zusammenhalt der Mitgliedstaaten sowie deren Bereitschaft bestätigt, noch mehr in die gemeinsame Verteidigung zu investieren. Überschattet wurde der Auftakt zwar von den erneut scharf vorgetragenen Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump zu den seit langem bekannten Streitpunkten Grönland und Iran. Ausschlaggebend sind jedoch die Ergebnisse des Treffens. In der gemeinsamen Abschlusserklärung bezeichneten die Staats- und Regierungschefs der NATO Russland als langfristige Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit und Stabilität. Zugleich bekräftigen sie ihr uneingeschränktes Bekenntnis zu Artikel 5 des Nordatlantikvertrags, der den Grundsatz der kollektiven Verteidigung festschreibt. In der Erklärung heißt es, wir, die Staats- und Regierungschefs der Nordatlantischen Allianz, sind in Ankara zusammengekommen, um unser unerschütterliches Engagement für die kollektive Verteidigung gemäß Artikel 5 des Washingtoner Vertrags und für die transatlantische Partnerschaft zu bekräftigen. Ein Angriff auf einen von uns ist ein Angriff auf uns alle. Unsere Einheit, Solidarität und gemeinsame Stärke bleiben das Fundament von Frieden, Sicherheit und Wohlstand für 1 Milliarde Bürgerinnen und Bürger unserer Allianz freier und demokratischer Staaten. Wir halten an unserem 360-Grad-Ansatz zur Abschreckung und Verteidigung fest. Weiter heißt es, die Verbündeten setzten ihre Verpflichtungen aus dem Haager Verteidigungsbeschluss um sowohl der Bedrohung durch Russland als auch der anhaltenden Terrorismusgefahr zu begegnen. Die Erklärung erinnert daran, dass die europäischen NATO-Mitglieder und Kanada ihre Investitionen in kritische Verteidigungsfähigkeiten im Jahr 2025 um mehr als 139 Milliarden US-Dollar erhöht haben. Unsere Investitionen verschaffen uns die Fähigkeiten, die wir benötigen, und stärken zugleich unsere industrielle Basis und unsere Widerstandsfähigkeit, betonen die Bündnispartner. Sie verpflichten sich außerdem, die gemeinsame Produktionskapazität auszubauen und die Zusammenarbeit mit der Rüstungsindustrie zu vertiefen, um Innovationen schneller voranzutreiben. Hervorgehoben wird auch die stärkere europäische Rolle innerhalb des Bündnisses. In der Erklärung heißt es, wir gestalten die Zukunft, ein stärkeres Europa in einer stärkeren NATO, eine moderne Allianz. Die europäischen Verbündeten und Kanada übernehmen gemeinsam mit den Vereinigten Staaten mehr Verantwortung für die Verteidigung des Bündnisses. Die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der NATO beruht auf einer ausgewogenen Mischung aus nuklearen, konventionellen und Raketenabwehrfähigkeiten, ergänzt durch Fähigkeiten im Weltraum sowie im Cyberbereich. Der rumänische Präsident Nicos Ciordan, der am Gipfel teilnahm, erklärte am Mittwoch, die Abschlusserklärung von Ankara belege, dass die Verbündeten ihre Zusagen bei den Verteidigungsausgaben eingehalten hätten. Eine gerechte Verteilung der Verantwortung innerhalb der Allianz werde die transatlantischen Beziehungen für Jahrzehnte stärken. Zugleich hob er hervor, dass Rumänien zu den Bündnisstaaten gehöre, die bei der gerechten Lastenteilung im Verteidigungsbereich bereits weit fortgeschritten seien. Selbst der für seine Unberechenbarkeit bekannte US-Präsident Donald Trump lobte zum Abschluss den Geist der Zusammenarbeit und die Geschlossenheit des Gipfels.
Sie hören Radio Rumänien International. Rumänien einmal anders.
Ein neu entdeckter Dinosaurier misst die Wissenschaft auf. Im rumänischen Hashtag Geopark haben Forscher die Überreste eines bisher völlig unbekannten Entenschnauwelsauriers gefunden. Der Fund beweist, die Dino-Welt im Europa vor 70 Millionen Jahren war viel artenreicher und vernetzter als bisher gedacht. Mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Anna-Maria Kononovic. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Holland. Das Hartwig-Becken ist einer der wichtigsten Orte in ganz Europa, wenn es um die Erforschung von Dinosauriern aus der späten Kreidezeit geht. Paläontologen der Universität Bukarest und der Lofond Ütöves Universität in Budapest haben kürzlich im UNESCO-Geopark Hartwigland eine völlig neue Dinosaurierart entdeckt. Über diesen faszinierenden Fund sprachen wir mit Zoltán Csikiszava, Dozent und Forscher an der Fakultät für Geologie und Geophysik der Universität Bukarest. Es geht um die Identifizierung einer neuen Gattung oder Art aus der Gruppe der sogenannten Entenschnabel-Dinosaurier. Das Interessante daran, der allererste Dinosaurier, der vor über 100 Jahren hier in Rumänien im Hartwig-Gebiet gefunden wurde, war ebenfalls ein Entenschnabelsaurier. Als wir nun dieses neue Skelett entdeckten, haben wir es natürlich sofort mit dieser allerersten Art verglichen. Und zu unserer großen Überraschung stellten wir fest, das hier ist etwas anderes. Das Fossil stammt aus einem einem anderen Teil des Harzigbeckens und, nach all unseren Schätzungen, aus Gesteinsschichten, die etwas älter sind. Wir haben es also mit einer komplett neuen Art von Entenschnabel-Dinosauriern zu tun, die sich deutlich von dem bekannten Kelmatosaurus transylvanicus unterscheidet, den Franz Nopcka über einen Jahrhundert beschrieben hat. Dieser Fund beweist, die Dinosaurierfauna auf der damaligen Hasek-Insel war vor 70 Millionen Jahren weitaus vielfältiger, als man bisher angenommen hatte. Wie uns unser Gesprächspartner weiter erzählte, erlebt die paläontologische Forschung in der Region in den letzten Jahren eine regelrechte Glückssträhne.
Acest fir de descoperiri a debutat acum aproximativ 8 ani.
Diese Serie von Entdeckungen begann vor etwa 8 Jahren mit einer neuen Säugetierart, die zeitgleich mit den Dinosauriern lebte. Danach fanden wir ein kleines Krokodil, das hier heimisch war, dann eine Schildkröte. Und seit 2022 haben wir allein im Harzeck-Gebiet 5 völlig neue Dinosaurierarten identifiziert. Als der neueren Funde sind Pflanzenfresser. Wir haben damit die bekannte Vielfalt der Pflanzenfresser auf dieser Insel enorm vergrößert. Wir können zeigen, dass sie in unterschiedlichen Epochen lebten und Teil verschiedener Lebensgemeinschaften waren. Das belegt, es gab eine Evolution auf der Insel. Die Tierwelt hat sich über Millionen von Jahren gewandelt. Alte Arten wurden durch neue ersetzt. Die vielleicht spannendste Neuigkeit haben sie jedoch Anfang dieses Jahres veröffentlicht. Wir konnten nachweisen, dass einige Dinosaurier, die wir schon länger kannten, in Wirklichkeit zu einer für Europa völlig neuen Gruppe gehören, den sogenannten Horndinosauriern oder Ceratopsian, die bisher auf dem europäischen Archipel als nicht existent galten. In einem Geopark geht es natürlich auch darum, harte wissenschaftliche Fakten für das Publikum greifbar und spannend aufzubereiten. Deshalb haben wir Sultan Tseki Sawa gebeten, uns die eigentliche Geschichte hinter dem Entenschnabel-Dinosaurier zu erzählen.
Povestea cea mai interesantă poate este legată nu strict de zona Hasegului.
Die spannendste Geschichte dreht sich vielleicht gar nicht so sehr um das Hasek-Gebiet selbst, sondern um die überregionale Bedeutung dieses Tieres. Wir sprechen immer von der Hasek-Insel vor 70 Millionen Jahren. Aber das gesamte heutige Europa war damals ein riesiges Archipel, bestehend aus großen und kleinen Inseln, getrennt durch Meeresarme. Diese Meere isolierten die Tiere, sodass auf jeder Insel eigene, einzigartige Dinosaurierarten entstanden. Deshalb tragen so viele Funde bei uns Namen wie Transylvanicus oder Selmoxis, Tiere, die es eben nur hier gab. Der neu entdeckte Dinosaurier wurde auf den Namen Cryptohadrus getauft, was verborgener Entenschnabelsaurier bedeutet, weil er sich über ein Jahrhundert lang vor den Forschern versteckt hielt. Dieser Dinosaurier zeigt uns nun, dass sein nächster Verwandter auf einer anderen Insel lebte, in einem Gebiet, das heute Norditalien ist. Er beweist also eine Verwandtschaft zwischen den Dinosauriern in Hasek, jenen in Italien und wahrscheinlich auch einem kürzlich in Bulgarien entdeckten Exemplar. Das Spannende ist, etwa zur gleichen Zeit tauchen Entenschnabelsaurier auch im Westen Europas auf, in Spanien und Frankreich. Aber diese Tiere scheinen völlig anders zu sein. Das sagt uns, dass das europäische Archipel in mehreren Wellen von Entenschnabelsauriern aus Asien besiedelt wurde. Einige erreichten den Südosten Europas und blieben dort. Andere umgingen diese Region, vermutlich über Nordeuropa, erreichten den Westen und breiteten sich von dort bis nach Nordafrika aus. Ein faszinierender Blick in die tiefe Vergangenheit, den unser Experte am Ende noch mit einem Augenzwinkern in die menschliche Geschichte übersetzt. Diese asiatischen Einwanderungswellen der Dinosaurier erinnern verblüffend an die großen Völkerwanderungen am Ende der Antike und zu Beginn des Mittelalters. Auch damals kamen Völker aus Asien, besiedelt in Europa, und einige von ihnen, wie die Vandalen, zogen weiter bis nach Nordafrika. Genau dorthin, wo 70 Millionen Jahre zuvor schon die Dinosaurier Europas gelandet waren.
Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
Wir begrüßen Sie auch heute zum Wirtschaftsteil im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Ein neues Finanzinstrument könnte den Immobilienmarkt hierzulande grundlegend verändern und zugleich frisches Geld in die Wirtschaft bringen. Es geht um sogenannte Immobilieninvestmentgesellschaften. International sind sie unter dem Kürzel REIT bekannt. Die Abkürzung kommt vom englischsprachigen Begriff Real Estate Investment Trust. In vielen europäischen Ländern gehören solche Gesellschaften längst zum Standard. In Rumänien dagegen fehlt bis heute ein klarer Rechtsrahmen. Nur Polen hat auch keinen solchen Rechtsrahmen, doch ist dort die Vorbereitung in einem fortgeschrittenen Stadium. Das könnte sich aber auch bei uns bald ändern. Ein entsprechendes Gesetz liegt im Parlament und eine aktuelle Analyse der Branchenvereinigung Fidesz legt nahe, der wirtschaftliche Effekt wäre erheblich. In den ersten 5 Jahren könnten Immobilienwerte von rund 4 Milliarden Euro in solche Strukturen überführt werden. Gleichzeitig würde der Staat unter dem Strich deutlich profitieren, trotz anfänglicher Steuerausfälle. Das Prinzip ist nämlich einfach. REITs sind börsennotierte Gesellschaften, die Immobilien besitzen und verwalten, etwa Bürogebäude, Logistikzentren oder größere Wohnanlagen. Wer kein Geld hat, um sich eine Immobilie zu kaufen und sie gewinnbringend zu vermieten, hat auf dem Markt kaum Chancen. Bei REITs kaufen aber Anleger Aktien und beteiligen sich so indirekt am Immobilienmarkt. Der entscheidende Unterschied zum herkömmlichen System der Investitionsgesellschaften liegt in der Besteuerung. Statt Gewinne doppelt zu besteuern, auf Unternehmensebene und beim Anleger, fällt die Steuer nur noch einmal an, nämlich beim Investor. Im Gegenzug sind die Gesellschaften allerdings verpflichtet, den Großteil ihrer Gewinne aufzuschütten. Was zunächst nach einem Steuergeschenk klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen laut Fidesz als strukturelle Verschiebung. Denn durch die verpflichtenden Ausschüttungen entsteht eine breite, transparente Steuerbasis auf Ebene der Anleger. Laut Fidesz übersteigen die zusätzlichen Einnahmen die anfänglichen Steuerverluste um ein Vielfaches. Im realistischen Szenario um mehr als das 7-fache. Hinzu kommt eine zweite Auswirkung, nämlich neues Kapital. Die Studie geht davon aus, dass dieses neue Instrument mehrere Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen mobilisieren könnte. Dieses Geld würde nicht nur in Immobilien selbst fließen, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu spüren sein. Von dem Baugewerbe über die Dienstleistungen bis hin zu den kommunalen Steuereinnahmen. Ein Blick nach Europa zeigt, dass dieses Modell funktioniert. Länder wie Frankreich, Deutschland oder auch Bulgarien haben entsprechende Regelungen bereits vor Jahren eingeführt. Die Erfahrungen dort sind eindeutig. REITs-Strukturen sorgen für mehr Transparenz und mehr Planbarkeit. Und sie schwächen die Steuerbasis nicht, sondern ordnen sie neu. Dass Rumänien zu den letzten größeren Volkswirtschaften in der Europäischen Union ohne ein solches Instrument gehört, hat konkrete Folgen. Der Immobiliensektor trägt zwar erheblich zur Wirtschaftsleistung bei, ist aber an der Börse kaum vertreten. Gleichzeitig bleibt viel inländisches Kapital ungenutzt liegen. Ersparnisse, die zu niedrig sind für einen Immobilienkauf per se, liegen oft auf niedrig verzinsten Bankkonten, während große Investoren, etwa private Rentenfonds zum Beispiel, kaum Möglichkeiten haben, in börsennotierte Immobilien zu investieren. Gerade solche Investoren könnten von Immobilieninvestmentgesellschaften profitieren. Denn Rentenfonds zum Beispiel dürfen laut Gesetz 3% ihres Kapitals in Immobilien anlegen. Sie finden aber derzeit kaum geeignete Produkte im Inland. Die Folge ist, dass der Markt für größere Gewerbeimmobilien heute weitgehend von ausländischem Kapital dominiert wird. Rumänisches Geld fließt vor allem in Wohnimmobilien, oft direkt und ohne Diversifikation. REITs könnten nun diese Dynamik verändern. Sie würden den Zugang zum Immobilienmarkt für viele öffnen, auch für Kleinanleger. Schon mit vergleichsweise kleinen Beträgen ließe sich in breit gestreute Portfolios investieren,
professionell verwaltet.
Und mit regelmäßigen Ausschüttungen. Genau dieses Prinzip hat in anderen Ländern zum Erfolg dieser Immobilieninvestitionsgesellschaften beigetragen. Politisch ist der Weg allerdings noch nicht ganz frei. Zwar hat das Oberhaus dem Senat bereits zugestimmt, in der Abgeordnetenkammer gibt es jedoch unterschiedliche Signale. Während der Rechtsausschuss grünes Licht gegeben hat, kam aus dem Industrieausschuss ein negatives Votum. Die entscheidenden Gremien warten derzeit auf eine klare Position des Finanzministeriums zu dieser Frage. Damit bleibt offen, ob und wann Rumänien den Schritt vollziehen wird. Klar ist aber, es geht nicht nur um ein neues Anlageprodukt, sondern um die Frage, wie Kapital im Land mobilisiert und organisiert wird und wer davon profitiert. Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter Soundcloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.